Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, den 21. August. Das sind unsere heutigen Themen. Freiheit bedeutet, uneingeschränkt das machen zu dürfen, worauf man Lust hat. Dem widerspricht die Philosophin Eva von Redeker. Ende August diskutiert sie ein neues Buch in der Dampfzentrale. Dann, was bleibt übrig vom Fall Windisch, wie rechte Parteien und Medien gegen Asylsuchende hetzten? Ein Kommentar. Und?
Years of Hip-Hop. The history behind it all.
Gehört Graffiti in Museen oder Galerien oder geht damit seine genuine Bedeutung verloren? Wir schließen heute unsere Serie zu 50 Jahre Hip-Hop ab. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Bereits nächsten Sonntag schließt das Freibad Wieler seine Tore für diese Saison. Das kommunizierte heute der Gemeinderat. Grund für die vorzeitige Schließung sei die umfassende Sanierung des Bades. Die Arbeiten werden rund 9 Monate dauern. Das Freibad soll rechtzeitig zum Saisonstart im nächsten Sommer wieder offen sein. In bernischen Wäldern sollen weniger Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden. Das zuständige kantonale Amt für Wald und der Verband der Waldbesitzenden haben zusammen mit anderen AkteurInnen eine entsprechende Strategie erarbeitet, so die Umweltdirektion heute in einer Medienmitteilung. Das Ziel sei, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis 2030 zu halbieren. Die Strategie schlägt unter anderem Alternativen zu chemischen Mitteln vor. Noch nie lag in der Schweiz die 0-Grad-Grenze höher als letzte Nacht. Wie unter anderem die Nachrichtenplattform Watson berichtet, lag die 0-Grad-Grenze auf knapp 5.300 Metern. Ermittelt wurde der Wert von einem Wetterballon über der Ortschaft Bayern im Kanton Freiburg. Ins Ausland. Saudi-Arabien töte an seiner Grenze äthiopische und jemenitische Flüchtende. Dieser Vorwurf äußert die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in einem eben veröffentlichten Bericht. Sie schreibt von Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Opfern. Grenzwächter würden aus nächster Nähe Menschen erschießen, darunter auch Kinder. Aktuelle Untersuchungen deuteten darauf hin, dass die Tötungen weiterhin stattfinden würden. In Jemen herrscht Bürgerkrieg seit mehr als einem Jahr, gilt aber eine Waffenruhe. Seitdem versuchen vor allem Menschen aus Äthiopien durch den Jemen nach Saudi-Arabien zu gelangen, um sich dort Arbeit zu suchen, schreibt Al Jazeera. Bei den Präsidentschaftswahlen in Guatemala konnte sich der linke Kandidat Bernardo Arevalo durchsetzen. Er kommt auf 59% der Stimmen. Im mittelamerikanischen Land ist Korruption weit verbreitet. Der Antikorruptionsaktivist Bernardo Arevalo war angetreten, um dem ein Ende zu bereiten. Wir haben letzte Woche im Rabe Info darüber berichtet. Zudem kündigte Arevalo an, großzügig in die Bildung zu investieren. Seine Gegnerin Sandra Torres blieb chancenlos. Erstmals seit 12 Jahren steht in Guatemala damit kein rechter Politiker an der Staatsspitze. Auch in Ecuador wurde die Bevölkerung an die Urne gerufen. Hier kommt es zu einer Stichwahl. In der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen konnte sich keiner der Kandidierenden durchsetzen. Überschattet wurden die Wahlen vom Mord an einem weiteren Kandidaten. Die amtierende Regierung macht dafür kriminelle Banden verantwortlich. Die Stichwahl zwischen der Linken Luisa González und dem Unternehmer Daniel Noboa wird Mitte Oktober stattfinden. Ebenfalls gestern durfte das ecuadorianische Stimmvolk über die Erdölförderung in einem Nationalpark befinden. Zu Redaktionsschluss war das Resultat dieser Abstimmung noch nicht bekannt. Und noch zum Wetter. Morgen und übermorgen gibt es den ganzen Tag noch mal viel Sonnenschein. Das Thermometer klettert jeweils auf bis zu 34 Grad. Ab Donnerstag steigt dann das Gewitterrisiko. Dann betragen die Tageshöchstwerte noch rund 24 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Was bedeutet Freiheit inmitten der Klimakrise? Dieser Frage nimmt sich die Philosophin Eva von Redeker an in ihrem neuen Buch Bleibefreiheit. Am 31. August diskutiert Eva von Redeker ihr Buch in der Dampfzentrale. Sarah Heinzmann hat sich mit ihr ausgetauscht.
Ich bin frei, wenn mir endlich niemand mehr reinredet, wenn ich endlich das machen kann, was ich wirklich will. Wenn ich im Liegestuhl auf Gran Canaria oder einer Karibikinsel liege und mich niemand stört. Kein Nachbar, keine Mail, keine Steuerbehörde. So, das Bild von Freiheit, das durch Fernsehserien oder die Werbeindustrie gezeichnet wird. Freiheit also als die Abwesenheit von äußeren Zwängen, als die Möglichkeit, immer überall hingehen zu können. Dieser Idee von Freiheit widerspricht die Philosophin Eva von Redeker. In ihrem neuen Buch versucht sie nichts Geringeres, als einen neuen Freiheitsbegriff zu konstruieren. Ein Freiheitsbegriff, dem es nicht unbedingt um örtliche Freiheit geht, sondern um zeitliche. Ihre These? Nicht die, die gehen kann, ist frei, sondern auch die, die in Zukunft an einem Ort bleiben darf. Doch was heißt es genau, dieses Bleiben dürfen?
Bleiben dürfen würde ich so beschreiben, dass man erstmal einen Ort hat, der intakt ist. Also man kann da sein, man muss nicht weg, man muss nicht fliehen, man muss auch nicht auswärts sein Geld verdienen. Also das sind ja viele Voraussetzungen, die erstmal geschaffen sein müssen, damit man überhaupt an einem Ort bleiben kann. Und dann muss es einem da eben auch gefallen. Man muss das Gefühl haben, man kann da lebendig bleiben, es wird einem nicht langweilig, man ist umgeben von Menschen, die auch mit einem zusammenbleiben wollen.
Bleiben dürfen an einem Ort, der auch in Zukunft intakt bleibt. Das bedeutet Freiheit für Eva von Redeker. Das lässt aufhorchen. Inmitten der aktuellen spätsommerlichen Hitzewelle mit ihren Waldbränden und Unwettern sind wir vielleicht doch nicht so frei, wie wir gerne hätten, weil der Ort, an dem wir leben, in Zukunft nicht mehr intakt ist, weil die Gletscher abschmelzen, die Wälder abbrennen.
Ich glaube, in dem Moment, wo wir weltgeschichtlich an einem Punkt sind, wo plötzlich die Orte, an denen man bleiben kann, weniger werden, weil eben Landstriche unbewohnbar werden. Da wird plötzlich klar, dass das bloße Wegkönnen eine sehr dürftige Absicherung ist. Denn man muss ja irgendwo hinkommen und da dann wiederum sicher bleiben dürfen.
Wird der Ort, der uns lieb ist, so stark verwüstet, dass wir nicht mehr bleiben dürfen, dann verlieren wir unsere Freiheit, so Eva von Redeker. Exemplarisch dafür das Dorf Lützerath im deutschen Nordrhein-Westfalen. Anfang diesen Jahres wurde Lützerath geräumt und abgerissen. Der Grund: unter dem Dorf befinden sich Kohlevorräte. Diese werden nun wirtschaftlich lukrativ abgebaggert. Riesige Demonstrationen begleiteten die Räumung, deren Hauptslogan «Lützi bleibt». Für Eva von Redeker ein Ruf nach Freiheit.
Aber auf jeden Fall ist diese Räumung ein riesiger Einschnitt in die Bleibefreiheit, und zwar nicht nur der Leute in dem Dorf, sondern letztlich aller Menschen auf dem Planeten, weil da eben CO2-Reservoirs freigesetzt werden, die zur Erderwärmung beitragen. Und ich meine, das CO2 braucht ein Jahr, dann kann es überall sonst in der Erdatmosphäre sein. Das bleibt nicht lokal. Deswegen würde ich sagen, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Bleibefreiheit komplett untergraben wird für die letztendlich Profitinteressen von einem, das ist ein großer Konzern, der auch noch stark subventioniert wird.
Freiheit also als das Vermögen, an einem Ort bleiben zu dürfen, der auch in Zukunft erhalten bleibt und nicht durch Krieg oder Verwüstung unbewohnbar gemacht wird. Das propagiert Eva von Redeker in ihrem neuen Buch Bleibefreiheit.
Um bleiben zu können, müssen gewissermaßen die anderen, die sozusagen die größere Gesellschaft, die ganze Welt fast, sich verabredet haben, die Wahrung dieses Ortes mitzubedenken.
Die Wahrung der Orte mitbedenken, die uns lieb sind. Dafür braucht es die große Gesellschaft, die ganze Welt, so Eva von Redeker. Freiheit realisieren wir mitten in der Klimakrise, also nur gemeinsam. Was es dafür braucht? Eine radikale Kehrtwende der sozialen Eigentumsverhältnisse, der Produktionsbedingungen und nicht zuletzt der Vorstellung dessen, was wir als Freiheit bezeichnen.
Das Buch Bleibefreiheit ist soeben im S. Fischer Verlag erschienen. Am Donnerstag, 31. August, diskutiert Eva von Redeker ihr Buch mit der SRF-Moderatorin Barbara Bleisch in der Dampfzentrale.
Rabe Info.
Wir feiern in diesem Jahr 50 Jahre Hip-Hop. Die erste Band, die die neue Kultur in den Mainstream holte, war die New Wave-Gruppe Blondie um Sängerin Debbie Harry. Wir hören Rapture aus dem Jahr 1980.
shot. 'Cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Get up!
Rabe Info.
Der Fall Windisch löste Ende Februar großes Medienecho aus. Dabei ging es um Wohnungskündigungen und eine Zwischennutzung als Asylunterkunft. Die Wochenzeitung WOZ veröffentlichte letzten Donnerstag eine Recherche zu diesem Fall. Sie brachte neue Fakten in die zuletzt hitzig geführte Debatte. Die Recherche zeige, wie heuchlerisch die Empörung der Bürgerlichen war, meint Noah Biu in seinem Kommentar dazu.
Für Asylunterkunft. 49 Personen müssen ihre Wohnung verlassen. So titelte Ende Februar nicht etwa der Blick, sondern das Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Bei genauerer Betrachtung war schon damals ersichtlich, dass der Fall Windisch weitaus komplizierter ist, als die Schlagzeile es vermuten lässt. Denn BewohnerInnen wurde gekündigt, weil der Besitzer einen Neubau plant. Doch was ist genau passiert? Eine Recherche der WOZ bringt neue Fakten ans Licht. Die Recherche stützt sich auf Akten des Kantons, zu denen die Redaktion per Öffentlichkeitsgesetz Zugang erhielt. Wie die Recherche der WOZ zeigt, bemühte sich der Sozialdienst des Kantons Aargau, KSD, seit 2021 wiederholt um eine Zwischennutzung der Liegenschaft in Windisch. Diese vereinbarte er schließlich, nachdem die Liegenschaft verkauft wurde. Der neue Besitzer plant einen Neubau. Eine Zwischennutzung kommt ihm somit gelegen. Der zuständige SVP-Regierungsrat Jean-Pierre Galatti informierte die Gemeinde erst spät über das Vorhaben. Die BewohnerInnen erfuhren erst durch die Kündigung davon. Nach dem nationalen Aufschrei räumte der Regierungsrat zwar Fehler ein, handelte aber weiterhin an den Interessen der MieterInnen vorbei. Zwar schuf der Kanton eine Anlaufstelle zur Unterstützung der MieterInnen, doch diese handelte stattdessen im Interesse des KSD. Auch das zeigt die Recherche der WOZ. Der Fall Windisch ist geradezu ein Paradebeispiel dafür, wie bürgerliche PolitikerInnen Interessen gleich doppelt gegeneinander ausspielen. Einmal, um ihre Klientelpolitik zu betreiben, und ein zweites Mal, um aus den selbst geschaffenen Missständen politisches Kapital zu schlagen. Mit ihrer Sparpolitik sorgen sie erst dafür, dass bezahlbarer Wohnraum knapp und wichtige Infrastruktur unterversorgt ist. Kriegt die Bevölkerung die Auswirkungen davon zu spüren, wird eine Gruppe gegen die andere aufgehetzt. So lenken die Bürgerlichen von der Unzulänglichkeit der eigenen Politik ab und davon, dass sie sich kaum für die Interessen der breiten Bevölkerung einsetzen. Auch die 49 betroffenen BewohnerInnen von Windisch warteten trotz des nationalen Aufschreis vergebens auf Hilfe. Die junge SVP sammelte zwar 7000 Unterschriften gegen die Massenkündigung, leistete aber keine konkrete Unterstützung. Das fasst die bürgerliche Heuchelei gut zusammen. Stimmungsmache und Wahlkampf auf dem Buckel jener, die am meisten unter der bürgerlichen Politik leiden. Es wäre die Aufgabe der Medien, diese Heuchelei zu durchschauen und die Verantwortlichen für die Missstände klar zu benennen.
Das war ein Kommentar von Noah Biu. Den Artikel selbst feuergelegt von Renato Beck gibt es auf der Webseite der Wochenzeitung zum Nachlesen woz.ch.
Rabe Info.
Fifty years of hip hop. The history behind it all.
Von der Bronx zu einem Milliardenmarkt weltweit. Hip-Hop ist omnipräsent. Ob Musik, Mode oder Kunst, kein Aspekt der zeitgenössischen Kultur blieb vom Hip-Hop unberührt. In diesem August feiert Hip-Hop seinen 50. Geburtstag. Grund für uns vom Rabe Info in einer kleinen Serie, dem Phänomen genauer auf die Spur zu kommen. Den Abschluss machen wir heute mit Graffiti. Prähistorische Höhlenmalereien, römische Kritzeleien. Graffiti ist eine kulturelle Praxis, die seit Jahrtausenden existiert. Mit dem Aufkommen des Hip-Hops hat Graffiti aber eine Einbettung in eine Jugendkultur erfahren. Ich habe mich gefragt, gehört Graffiti auch in ein Museum oder in eine Galerie? Sollen Graffiti-Artists mit ihrer Kunst Geld verdienen? Oder bedeutet dies nicht ein Verlust dessen, wofür Graffiti steht? Aneignung des öffentlichen Raumes und Subversivität. Sie zieren Wände, Stromkästen, Züge, egal ob in Bern, Beirut, Bangkok oder Buenos Aires. Tags, Graffiti und Street Art sind aus dem öffentlichen Raum kaum wegzudenken. Einer der profiliertesten New Yorker Rapper, KRS-One, hielt in Amsterdam ein Referat im Rahmen der Hip-Hop Appreciation Week und beschrieb es folgendermaßen.
Every urban area on the planet Earth is governed by hip-hop. Is it? Go to any urban area. What's cool about the area? What makes the area look like an area? What the people are listening to? What the people are trusting each other with? Is hip-hop.
Seit es Wände gibt, malen Menschen drauf. Graffiti ist also eine jahrtausendealte kulturelle Praxis. Als erster Graffiti-Artist, so wie wir die Kunst heute kennen, gilt jedoch Cornbread aus Philadelphia. Daryl McRae war 12 Jahre alt, als er anfing, seinen Spitznamen an die Wände der Jugendstrafanstalt zu kritzeln, in der er festsaß.
I started writing it all over the halls of the juvenile institution. Everybody talked about my name all over the jail. So I figured if they talk about my name all over the jail, they will talk about my name all over the street. And that's exactly what happened. The more they talk, the more I wrote. The more they talk, the more I wrote.
Von Philadelphia schaffte das Tagging Ende der 60er Jahre seinen Sprung in die New Yorker Bronx. Zusammen mit DJing, Breaking und Rapping eroberte es in kurzer Zeit die ganze Stadt. In erster Linie dank den Zügen der New Yorker Subway. Schriftzüge von SprayerInnen wie Tucky 183, Fab Five Freddy, Lee oder Lady Pink waren bald in der ganzen Stadt bekannt. Galerist Jeffrey Deitch holte Anfang der 80er Jahre erste Artists raus aus dem Untergrund, wie er der BBC erzählt.
You descended into the subway and it was this astonishing world. For some people it was like descending into hell, for others it was like an artistic heaven. You know, the conventional sense of order in New York City had just dissipated, and the way that the subway belonged to the kids. And so the trains were covered with amazing wild style graffiti on the exterior. The interior was this maze of tags, all kinds. I found it remarkable. And So my circle of friends, we would go down into the subway just to see this, just to experience it, and just take a ride. It wasn't important where we went. We just wanted to see what was on the trains.
Jeffrey Deitch brachte Graffiti in den 80er Jahren in die Galerien New Yorks. Doch steht Graffiti nicht für die Aneignung des öffentlichen Raumes. Wenig privilegierte Menschen gestalten nun diesen mit, zeitgleich mit der omnipräsenten Werbung der großen Unternehmen. Geht die Subversivität nicht verloren, wird der Sinn nicht verzerrt, wenn Graffiti in Museen oder Galerien gezeigt wird. Oder wie es Kunsthändler Roger Gastman gegenüber dem US-Sender PBS erklärt.
Graffiti at its purest, at its rawest, at its best, and the true definition of graffiti is illegal. Illegal art on a wall, you know, for me. That's what it means. You know, it works best on the street, it works best under a bridge, it works best on a train rolling by you, and that's what it is, you know.
Und Friederike Häusler in Dreisat, Herausgeberin des ersten deutschen Sammelbandes, der sich wissenschaftlich mit Graffiti auseinandersetzt.
Graffiti ist durch die Illegalität ja auch eine Form von Widerstand und Autonomie und störend und insofern immer wieder auch eine Möglichkeit, alles Mögliche in Frage zu stellen.
Unter den Artists gibt es verschiedene Meinungen. Lady Pink, Sprayerin der ersten Stunde, war 15, als sie Mitte der 70er Jahre anfing, Subway-Züge in New York zu bemalen. Mittlerweile ist ihre Kunst im Museum of Modern Art MoMA in New York und im Tate Modern in London zu sehen. Sie will mit ihrer Kunst Vorbild sein, junge Menschen inspirieren. Nur über den Umweg über Graffiti konnte sie den Zugang zur internationalen Kunstwelt finden, erklärt sie.
The message I hope to leave as a legacy is that you don't underestimate any female. I was a little tiny Latin 90-pound weakling, or so they thought, but the heart that I displayed and the courage that I have for this kind of work was just unstoppable. So with determination, hard work, perseverance, I want people to realize that you too can become a success. You can become an artist and live life to the fullest.
Eine Demokratisierung der Kunst, ein Stift, eine Sprühdose, eine Wand. Die Kunstwelt wurde plötzlich auch zugänglich für Menschen ohne Privilegien. Pionier Taki 183 wollte im Gegensatz zu Lady Pink aber nie diese Bestätigung erhalten.
I don't know if you can call it graffiti anymore, because graffiti is something you do secretly. In my mind, you do it. I did it not to be known, for the anonymity of it.
Auch das Publikum auf der Straße werde immer ein anderes sein, argumentiert Historiker Caleb Nealon gegenüber dem US-Sender PBS.
And it's a funny little fact, you know, it's a funny little inconvenient truth of museums that the front of them, the facade of the museum will always be seen by more people than the inside and the art within. And graffiti writers, well, they're not dumb, they recognize that. And they work in public spaces because they can be seen there.
In Galerien und Museen, ausstellen oder nicht. Den besten Mittelweg haben wohl die Artists Sowat und Leck gefunden. Sie wurden eingeladen, im Palais de Tokyo zu malen, dem größten Museum für moderne Kunst Europas in Paris. Leck und Sowat fanden einen begehbaren Luftschacht in den Tiefen des riesigen Gebäudes. In einer Nacht- und Nebelaktion bemalten sie diesen kurzerhand, ohne Absprache mit dem Museum.
We arrived to the Palais de Tokyo. We understood that just like any other shows there, what we did was supposed to be temporary. And from day one, we figured it would be interesting to have us artists that come from the ephemeral world of art. And we figured we want to find a time capsule inside the Palais de Tokyo to do something that would be vainly eternal, something that that is so out of reach and so complicated to see and to do. And that is so far away from the normal showing spaces that no one would ever find the interest of erasing it.
Die Subversivität gehe verloren, sagen die einen. Endlich haben auch wenig privilegierte Menschen Zugang zur Kunstwelt, so die anderen. Ein weiteres Thema wirft Künstlerin Hera von Herakut gegenüber Dreisat auf.
Es gibt aber natürlich auch ein paar Themen, die, wie ich finde, nicht unbedingt im öffentlichen Raum besprochen werden müssen. Es sind einfach Themen, die Negatives triggern. Da braucht man ein bestimmtes Mindset dafür, einfach eine bestimmte, ja, auch Ruhe und Assistenz dann auch durch eine gewisse Räumlichkeit. Das kann man der Öffentlichkeit nicht antun, einfach so, finde ich. Dann ist die Galerie genau der richtige Zusammenhang.
Und Yasha Yang, Kuratorin des Berliner Museums Urban Nation, ergänzt.
Ich glaube gar nicht, dass die Idee überhaupt jemals war, Street Art in einen Raum zu bringen. Street Art gehört auf die Straße und da soll es auch sein. Meine Idee war, eine Türe zu öffnen für die Künstler und Künstlerinnen, die eben in der traditionellen Kunstwelt keine Türe kriegen.
Gehört Graffiti ins Museum oder nicht? Auf diese Frage muss wohl jeder Artist selbst eine Antwort finden. Historiker Caleb Nealon möchte jedoch daran erinnern, dass die Kunst auf den Straßen der Bronx groß geworden ist.
A generation of kids, and it's really important to remember that. These were kids. There was almost nobody over the age of 19 involved in this. Developed a whole art form that went from a simple signature, just Joe was here kind of thing, all the way up to a mural that covered the entire side of a subway car. And this was something that had just never been seen in art history before, an entire movement just completely developed by kids.
Und somit schließen wir unsere Serie zum Thema 50 Jahre Hip-Hop. Alle Beiträge könnt ihr nachhören unter rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Montag, den 21. August. Diese Sendung gibt's auch als Podcast auf unserer Webseite oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachzuhören und zu abonnieren. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Sarah Heinzmann und Noah Biu und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei gewesen. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts. Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.